und einem Angriff von den USA?
Also ich würde sagen, die Strategie dahinter ist, dass man ja in der Öffentlichkeit von Beginn an der Proteste versucht hat, diese Protestbewegung in zwei Lager aufzuteilen durch die Propaganda. Dass man eben sagt, es gibt Protestierende, die haben alles Recht, auch ihren Unmut kundzutun, aber ein Großteil der Menschen sind eben Unruhestifter, Randalierer, Terroristen und so weiter. Das ist ja die Propaganda. Aber das ist eine theoretische Propaganda. In der Praxis wurde, das bestätigen uns zig Augen, Zeugen, nie einen Unterschied gemacht zwischen guter Protestierender und schlechter Protestierender. Es wurde quasi alle, die auf der Straße waren, in die zweite Kategorie geworfen. Und deswegen funktioniert diese Rhetorik natürlich auch nur bedingt. Also sie dient eigentlich der eigenen Propaganda, der eigenen Logik irgendwie, weiter an Kausalität zuzuschreiben. Aber sie ist eigentlich in der Realität quasi gar nichts, was man auf der Straße sehen kann. Und deswegen dient sie natürlich auch hauptsächlich der Kommunikation oder der Propaganda fürs Ausland, wie du richtig sagst, dass man quasi sagt, ja, wir haben ja eine Basis, denen wir zuhören, die wir ernst nehmen, aber eben nicht diesem Teil, der vom Ausland gesteuert ist und der von Terroristen sozusagen auf die Straßen gebracht wurde. Diese Propaganda hören wir seit Ausbruch der Proteste und die wird jetzt auch weiter fortgeführt.
Wie stark ist das Regime noch?
Schwere Frage. Ich würde sagen, kommt auf den Kontext an, wem gegenüber sozusagen, der Bevölkerung gegenüber, wenn wir über das Gewaltmonopol sprechen, sehr stark, wenn wir über eine Ideologie sprechen, sehr schwach. Das heißt, man kann ja davon ausgehen, dass eine große Mehrheit im Land diese Ideologie schon sehr lange nicht mehr unterstützt. Wir hören es an den Parolen seit Ausbruch dieser Proteste, aber auch schon bei den letzten Protesten, wo Menschen offen ja den Sturz der Islamischen Republik fordern. Ein Satz, auf den die Todesstrafe drohen kann, den man also einfach nicht so leichtfertig, wenn man rausgeht, skandiert. Aber wenn wir jetzt nur vom Gewaltmonopol sprechen, das sehen wir ja an den ganzen Bildern. Da sind Milizen auf den Straßen, da sind Revolutionsgardisten auf den Straßen, Polizei, verschiedene Einsatzkräfte, die teilweise mit scharfer Munition willkürlich in die Menge feuern. Dann würde ich sagen, der Bevölkerung gegenüber stark. Dann kommt der Kontext noch dazu, dem Ausland gegenüber. In den letzten Jahren hat die Islamische Republik Iran kontinuierlich an Verbündeten verloren im Ausland. Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen, Machthaber Assad ist 2024 im Dezember gestürzt worden. Das heißt, geopolitisch ist man geschwächt. Aber, und das ist ein wichtiger Aspekt auch im Ganzen, dieses Regime hält sich ja auch wirtschaftlich weiterhin am Leben. Beispielsweise, weil es seine Ölexporte fortführen kann. Der Iran ist ja sehr stark sanktioniert, was Öl angeht, maßgeblich durch die Amerikaner. Und Länder wie China beispielsweise halten sich daran aber nicht. Das heißt, 90% der iranischen Ölexporte gehen weiterhin an Länder wie China, die damit auch ein Regime aus eigenen Interessen, das sind auch geopolitische Interessen in der Region, am Leben halten. Also es gibt verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Aber in der Gesamtsumme, wenn man jetzt einen Vergleich anstrebt von vielleicht vor 5 Jahren und jetzt, ist das Regime deutlich geschwächt.
Trump spricht ja offen über einen möglichen Machtwechsel im Iran. Stärkt solche Rhetorik die Protestbewegung oder hilft sie am Ende dem Regime, sich nach innen zu stabilisieren oder auch einen Grund für die Unterdrückung zu haben?
Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es diesen Grund gar nicht braucht, weil nicht erst seit Aussagen von Donald Trump gibt es diese Rhetorik ja und das Vorgehen. Das beobachtet man ja seit sehr vielen Jahren, dass Proteste, und das ist ja nicht nur im Iran so, das ist ja in anderen autoritären Ländern genauso, dass man sagt, das ist vom Ausland initiiert, das sind die Feinde, die uns stürzen wollen, die Menschen aufwiegeln und so weiter. Also das ist nichts Neues. Deswegen würde ich sagen, das hilft der Islamischen Republik nicht wirklich, zumal ja auch die Menschen im Land selbst den Glauben an sowas völlig verloren haben. Also keiner, der nicht zur Anhängerschaft oder zu denen gehört, die vom Regime profitieren, glaubt ja wirklich, dass das irgendwas ist, was vom Ausland initiiert wurde, sondern die Menschen wissen ja, warum sie auf die Straße gehen, eben weil sie frustriert, wütend, desillusioniert sind mit diesem Regime und ja, viele auch fertig damit.
Katharina, Irans Präsident Masoud Pezeshkian hat im Staatsfernsehen vor weiteren Unruhen gewarnt, aber auch angekündigt, auf die Sorgen der protestierenden Menschen einzugehen. Ist ja immer wieder wichtig, solche Aussagen einzuordnen. Ist der Grund dafür mehr die Angst vor den USA?
Also ich halte den Militärschlag zumindest nicht für ausgeschlossen, weil die Drohung ist ja mehrmals ausgesprochen worden. Und wir hatten ja auch ein militärisches Eingreifen der Amerikaner schon im vergangenen Jahr gesehen, im Juni, im Zuge dieses 12-Tage-Kriegs mit Israel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. Ob es dann dazu kommt, das wissen wir nicht. Und was diese Gegenmaßnahmen angeht, ja, wenn man überlegt, dass es dann am Ende vielleicht ein Überlebenskampf wird, muss man davon ausgehen, dass alles noch in die Waagschale geworfen wird, was da vorhanden ist, ob das ballistische Raketen sind, ob das Langstreckenraketen sind. Und das trifft dann natürlich verschiedene Militärbasen der Amerikaner in der Region. Aber es trifft dann wahrscheinlich vor allen Dingen auch den Staat Israel. Und wir sind ja auch da immer wieder in Austausch mit unseren Kollegen in Israel und monitoren das sehr. Wie bereiten sich die Israelis vor? Ist Iron Dome aufgebaut oder wo ist er aufgebaut? Was sagt das Heimatschutzkommando und so weiter? Das haben wir auch immer alles mit auf dem Schirm, weil das natürlich auch Indikatoren dafür sein können, ob ein Angriff bevorsteht. Auch im der Region allgemein sind viele Staaten angespannt und nervös. Viele, gerade aus den arabischen Staaten, aber auch der Türkei, haben kein Interesse, dass es da zu einem Militärschlag, militärischen Eingreifen kommt. Warum? Weil viele natürlich im eigenen Land autoritär herrschen und Angst haben, dass das Ganze dann um sich greift, ne? Und hier in der Türkei ist es so, dass die Türkei von einem schwachen Iran mehr profitiert, als dann ja die große Unbekannte sozusagen als Nachbar zu haben. Und deswegen ist eine Grundanspannung hier in der Region schon zu verspüren. Aber ob es dann am Ende dazu kommt, ja, wir wissen es alle nicht.
Sollte es einen Regime-Change geben, wie könnte dieser aussehen? Welche Szenarien gibt es?
Ja, super schwierig, ne? Also es gibt verschiedene Szenarien von innen heraus beispielsweise. Das würde bedeuten, dass die Protestbewegung erfolgreich ist und sozusagen von innen heraus einen Wandel herbeiführt, wie 1979 beispielsweise. Das bräuchte aber aus meiner Sicht, dass sich in diesem Apparat, im Sicherheitsapparat, im Geheimdienstapparat quasi große Teile vom Regime lösen und zur Bevölkerung, zur Protestbewegung übertreten. Und das sehen wir momentan nicht. Das zweite Szenario wäre eben, dass es ein Eingreifen von außen gibt durch die Amerikaner. Dann eben noch die große Frage, was würde dann passieren? Würden die Amerikaner einfach nur einen Militärschlag ausführen, der sich gezielt gegen Führungspersönlichkeiten richtet? Und das war's dann? Oder was für eine Art von Einsatz wäre das? Und die dritte Möglichkeit wäre dann eben, ich habe es vorhin beschrieben, dass dann eben kontinuierlich jetzt zu den Protesten im Land auch ein Druck aus dem Ausland spürbar wird, dass verschiedene Regierungen ihre Sanktionen verschärfen, dass aber auch Länder, und das ist eben das, was wir gerade auch nicht sehen, wie China oder Russland, ihre Unterstützung für den Iran aufgeben.
Und das war der Weltspiegel-Podcast mit Nathalie Amiri. Der Iran am Scheideweg. Kommt doch noch der Sturz oder sind die Proteste damit niedergeschlagen worden?
Synapsen, der Wissenschaftspodcast. Mehr Gesundheit für Natur und Mensch. Der Mensch will mehr.
Wir müssen uns immer bewusst machen, dass das Meer fast 71% der Erdoberfläche bedeckt. Und dass die Menschheit in sehr, sehr vielen Aspekten vom Meer abhängt.
Nicht zu vergessen, der Klimaaspekt.
Den kann man gucken, wir haben einen CO2-Preis und kann schauen, wie viel nimmt der Ozean auf.
Unsere Wertschätzung fürs Meer lässt aber häufig zu wünschen übrig.
You can't feed people if you neglect the ocean.
Man kann die Menschheit nicht ernähren, wenn man den Ozean vernachlässigt. Und man kann kein gesundes Meer haben, wenn man es ausbeutet.
Schützen wir das Meer, schützen wir uns selbst.
Das Seegras hat mehrere Ökosystemdienstleistungen. Fängt an beim Küstenschutz, denn reinigt es natürlich das Wasser. Es hat ein riesengroßes Potenzial, CO2 zu speichern, also Kohlenstoff zu speichern, über mehrere Jahre, das auch im Sediment festzuhalten.
Unser Thema im Podcast Synapsen. Alle Folgen in der ARD Audiothek.
In Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota haben ICE-Beamte, also der Abschiebebehörden formal gesagt, erneut jemanden erschossen. Was bekannt ist über diesen Vorfall? Damit startet Detlef Krag gleich in die nächste Stunde, übernimmt nämlich nach den Nachrichten. Ich bin Nina Zimmermann und wünsche Ihnen eine gute Nacht.
Es ist 2 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Ronald Lessig. Guten Morgen. Tausende Menschen haben bis in den Abend in Düsseldorf demonstriert für die Bevölkerung im Iran. Auf Spruchbändern forderten sie ein Ende der Unterdrückung durch das iranische Regime. Andreas Turnseck, WDR Düsseldorf, war vor Ort und fasst zusammen, was die Menschen bewegt hat.
Dass es jedem Einzelnen hier unheimlich wichtig war, dabei zu sein, Flagge zu zeigen, buchstäblich und Gesicht zu zeigen. Die Menschen haben mir erzählt, dass sie keine Angst haben, selbst wenn Gefahr vielleicht besteht, aus dem Iran hier bis hierher sogar ausgespäht zu werden. Man möchte nicht zurückstehen vor dem Mut der Proteste, die eben im Iran stattgefunden haben. Die Polizei sagt, alles friedlich, überhaupt gar keine Vorkommnisse. Allerdings war natürlich zwischendurch die Innenstadt lahmgelegt. Alle haben ausgeharrt hier auch in der Kälte und haben wirklich auch gesagt, das war so wichtig, um hier ein großes Zeichen zu setzen für ein freies Iran.
Auch in Köln gab es eine Großdemo. Dort ging es um die Lage der Kurden im Konflikt mit der syrischen Armee. In Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ist es wieder zu tödlichen Schüssen durch Beamte der Einwanderungsbehörde ICE gekommen. Nach offiziellen Angaben erlag ein 37-Jähriger seinen Verletzungen. Laut US-Heimatschutzministerium soll der Mann eine Waffe dabei gehabt haben. Im Januar hatte ein ICE-Beamter eine Frau in ihrem Auto erschossen und damit Proteste ausgelöst. In Afghanistan sind durch Unwetter mehr als 60 Menschen ums Leben gekommen. Schnee und Regen haben nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde mehr als 450 Häuser ganz oder teilweise zerstört. Mindestens 110 Menschen wurden verletzt. Die deutschen Handballer bleiben bei der Europameisterschaft auf Halbfinalkurs. Das Team gewann im dänischen Herning gegen Norwegen mit 30-28. Für den Einzug ins Halbfinale fehlt noch ein Sieg. Die nächsten Gegner sind Dänemark und Frankreich.
WDR aktuell aus der Region.
Das bei Köln auf dem Rhein havarierte Frachtschiff soll heute von der Unglücksstelle weggeschleppt werden. Bis in die Nacht waren Feuerwehr und Wasserschutzpolizei im Einsatz. Frank Wörner, WDR aktuell.
Das Frachtschiff hatte sich am Nachmittag bei Köln-Ports den Kiel aufgerissen und drohte auf Grund zu laufen. Die Feuerwehr versuchte das zu verhindern mit Pumpen und mehreren Feuerlöschbooten aus Köln und Bonn. Auch ein Baggerschiff war im Einsatz. Es sollte den Sand, mit dem der Frachter beladen war, ausladen. Am späten Abend hatten die Einsatzkräfte das Schiff dann so weit stabilisiert, dass es erstmal dort bleiben konnte, ohne andere Schiffe auf dem Rhein zu gefährden. Es soll im Tagesverlauf in den Hafen von Köln-Mülheim geschleppt werden. Warum sich der Frachter den Kiel aufgerissen hat, ist noch unklar.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht bildet sich Nebel. Bei 0 bis minus 7 Grad kann es glatt werden. Tagsüber scheint örtlich die Sonne. Zum Abend ziehen dichtere Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Dazu in Elpe bis 1 Grad, in Bonn bis 2 und in Kleve bis 3 Grad. Am Montag Schneefall bis minus 2 Grad. Das war WDR aktuell.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Nein, die Nachrichten, die waren gerade schon. Da bin ich hier, da war etwas verrutscht im System. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Verkehrsservice. Genau, das ist das Richtige.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A3 Passau Richtung Nürnberg ist zwischen Neumarkt Ost und Neumarkt in der Oberpfalz wegen Bauarbeiten bis ca. 6 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U56A. Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten noch bis Anfang Februar gesperrt. Die A60 Mainz Richtung Bingen ist zwischen Heidesheim und Ingelheim Ost nach einem Unfall gesperrt. Die A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen ist zwischen Stromberg und Waldlaubersheim wegen einer Unfallaufnahme gesperrt. Die A565 Meckenheim Richtung Bonn bleibt noch zwischen Poppelsdorf und Endenich wegen Bauarbeiten bis Ende kommender Woche gesperrt. Und die B42 Koblenz-Bonn. Hier ist der Tunnel Oberdollendorf wegen Wartungsarbeiten in beide Richtungen noch bis ca. 5 Uhr gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio hier noch bis 6 Uhr. Wir blicken zunächst in die US-Großstadt Minneapolis im Bundesstaat Minnesota. Dort wurde ein Mann bei Protesten von Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde ICE erschossen. Es ist der zweite Vorfall dieser Art in diesem Monat. Jan Oppel berichtet aus den USA.
Schüsse in Minneapolis.
Oh shit!
Abgegeben von Einsatzkräften der US-Einwanderungsbehörde ICE. Sie treffen einen 37-Jährigen. Dieser erlegt später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Wie viele Einwohner dieser Stadt, wie viele weitere Amerikaner müssen sterben oder schwer verletzt werden, damit diese Operation beendet wird? Wie viele Leben müssen noch verloren gehen, bevor diese Regierung erkennt, dass ihre politische Weltsicht nicht so wichtig ist wie amerikanische Werte? Nach Angaben des Heimatschutzministeriums soll der getötete Mann eine Schusswaffe mit 2 Magazinen bei sich gehabt haben. In den sozialen Medien meldete sich der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, zu Wort und forderte die Trump-Regierung auf, den Einsatz von ICE sofort zu stoppen. Es ist bereits der 2. Tote innerhalb weniger Wochen. Anfang Januar hatte ein ICE-Mitarbeiter die 37-jährige US-Amerikanerin Renee Good in ihrem Auto erschossen. Seitdem gehen jeden Tag Tausende auf die Straße. Immer wieder kommt es dabei zu Auseinandersetzungen.
Jan Oppel informierte, und wie zu hören ist, da werden die ICE-Beamten für diesen speziellen Job in nur wenigen Wochen ausgebildet. Teilweise sind das auch berufliche Quereinsteiger. Und es zeigt sich offenbar, dass sie nicht immer in bestimmten Situationen angemessen reagieren können. Über die aktuelle Lage in Minneapolis und die Diskussion über das Vorgehen der ICE-Behörde hat in der ARD-Infonacht meine Kollegin Nina Zimmermann mit unserer USA-Korrespondentin Nina Barth gesprochen und sie zunächst gefragt, wie es zum gewaltsamen Tod dieses Mannes kommen konnte.
Ein Mitarbeiter der Grenzschutzpolizei, Border Patrol, hat einen Mann erschossen in Minneapolis. Es gibt ein Video, da ist zu sehen, wie mehrere Bundesbeamte den Mann niederringen und dann fallen Schüsse. Offensichtlich war dieser Mann bewaffnet. Der Polizeichef von Minneapolis hat gesagt, dass er einen legalen Waffenschein hatte. Aber was nicht zu sehen ist auf dem Video, das ist, ob der Mann versucht hat, diese Waffe zu ziehen. Also da sind noch Fragen offen. Klar ist, das sieht man, dass der getötete Mann zu Boden gebracht worden ist von mehreren Bundesbeamten. Und offensichtlich war diese Einwanderungspolizei ICE gerade dabei, jemand anderen festzunehmen. Er ist da angeblich dazwischen gegangen, aber da sind noch viele Fragen offen.
Nach dem Tod von Renee Good vor 2 Wochen hieß es dann Notwehr und die Ministerin Kristi Noem sucht schnell nach Gründen und auch Schuld beim Opfer. Wie ist es dieses Mal? Wie reagiert die Trump-Regierung, das zuständige Heimatschutzministerium?
Ja, sehr ähnlich. Auch die Heimatschutzministerin Kristi Noem hat sich zu Wort gemeldet. Sie hat was zu den anstehenden großen Stürmen hier am Wochenende gesagt, aber dann auch zu den Schüssen in Minneapolis. Und sie hat gesagt, dass der getötete Mann, ein 37-Jähriger ist das, dass der einen Akt von inländischem Terrorismus begangen hat. Die Person, die mit Waffen und Munition versucht hat, eine Strafverfolgungsmaßnahme zu verhindern, hat einen Akt inländischen Terrorismus begangen. So hat sie das ausgedrückt. Und es gab davor auch schon eine Pressekonferenz mit einem hochrangigen Mitarbeiter der Grenzschutzpolizei. Und der hat gesagt, die Situation sieht ganz so aus, als ob der Getötete maximalen Schaden anrichten wollte und Bundesbeamte massakrieren wollte. So hat der das ausgedrückt.
Und es ist ja ohnehin schon eine sehr sensible, eine heikle Situation dort in dem Bundesstaat. Wie reagieren denn allen voran der Gouverneur von Minnesota und auch der Bürgermeister Minneapolis?
Ja, auch die haben beide eine Pressekonferenz heute gegeben und beide waren sichtlich erschüttert. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, der hat sich direkt an US-Präsident Donald Trump gewandt. Er hat gesagt, Donald Trump, ich fordere Sie erneut auf, ziehen Sie die Einheiten aus Minnesota ab. Die säen Chaos und Gewalt. Und Tim Walz hat auch noch gesagt, dass das, was jetzt passiert ist, dass das endgültig zeigen muss, dass es jetzt genug ist. Und der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, der hat gefragt, wie viele Bürger, wie viele Amerikaner müssen noch sterben oder schwer verletzt werden, damit diese Operation endlich beendet wird.
Was könnte diese weitere Eskalation jetzt auch für die Stimmung in der Stadt dort bedeuten, für die Menschen, für die Bewohner? Gehen die nach dem Tod des Mannes jetzt auf die Straße, jetzt erst recht? Traut man sich das überhaupt?
Ja, also im Moment sehen wir Bilder aus Minnesota. Da haben sich viele Menschen versammelt in der Nähe, wo der Mann erschossen worden ist. Vor ein paar Stunden kam von der Grenzschutzpolizei auch Pfefferspray und von der Einwanderungsbehörde auch Pfefferspray zum Einsatz. Aber im Moment scheint es da ruhig zu sein. Und es ist auch so, dass sowohl Tim Walz auch als auch der Bürgermeister von Minneapolis die Menschen dazu aufgerufen haben, friedlich zu bleiben. Dagegen hat Donald Trump auf Truth Social sich zu Wort gemeldet und er hat sowohl dem Gouverneur als auch dem Bürgermeister vorgeworfen, dass sie, und jetzt zitiere ich wörtlich aus diesem Truth Social Post von Trump, dass sie mit ihrer großspurigen, gefährlichen und arroganten Rhetorik zum Aufstand anstacheln. Also so hat Trump das formuliert. Aber wie gesagt, beide, sowohl der Bürgermeister als auch der Gouverneur, haben an die Einwohner appelliert, friedlich zu bleiben.
Der Gouverneur Tim Walz ist natürlich uns auch hier bekannt, weil er damals mit Kamala Harris als US-Vizepräsident im Rennen war und verlor. Vielleicht auch nochmal zur Erklärung, warum ist das immer noch und immer wieder Minneapolis und Minnesota? Warum konzentriert das Ministerium die ICE-Einsätze so sehr dort?
Also die Tatsache, dass Tim Walz gegen Donald Trump zusammen mit Kamala Harris angetreten ist, das spielt bestimmt auch eine Rolle. Das war ein recht schmutziger Wahlkampf und das hat Donald Trump ganz sicher auch nicht vergessen. Aber der Bundesstaat Minnesota ist eben ein demokratisch geführter, auch der Bürgermeister von Minneapolis ist ein Demokrat. Und Minnesota gilt als sehr liberaler Bundesstaat und das ist einfach einer der Bundesstaaten, gegen die Donald Trump vorgeht. Er geht vor gegen demokratisch geführte Bundesstaaten. Das haben wir auch bei anderen Einsätzen von ICE gesehen. Und insofern ist das einer der Bundesstaaten, die Donald Trump ein besonderes Dorn im Auge sind.
Einschätzungen waren das von unserer Korrespondentin Nina Barth in Washington zu den jüngsten Todesschüssen in Minneapolis.
Die ARD-Infonacht.
Um 2.12 Uhr. Die Frage, fahren Sie ein Elektroauto, wird in diesen Tagen und Wochen öfter gestellt. Wenn, dann gehört man vermutlich zu den Besserverdienern in Deutschland. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen zumindest, dass es in Haushalten mit einem niedrigen Nettoeinkommen kaum E-Autos gibt. Das soll sich mit der neuen Förderung nun ändern, sagt zumindest die Bundesregierung. Wer ein Auto kauft oder liest, kann künftig bis zu 6.000 Euro vom Staat bekommen, gestaffelt. Das gilt dann für Haushalte mit einem Einkommen bis zu 45.000 Euro und zwei Kindern. Aber mal ehrlich, bei 45.000 Euro im Jahr brutto und einem geschätzten Auto-Neupreis zwischen 20.000 und 30.000 Euro, trotz der Prämie, wer soll da sich so ein Auto leisten können? Genau das kritisieren viele Beobachter. Es sei denn, die Preise fallen sehr massiv. Kommt jetzt ein Preiskampf bei E-Autos? Christine Kilon hat für uns nachgefragt.
Mit der vollen Förderung ist das günstigste E-Auto auf dem Markt tatsächlich für knapp 6.000 Euro zu haben. Doch der Spring aus dem Hause Dacia ist noch eine Ausnahme. Ob Hyundai, Citroën, Mini oder Renault, die preiswerteren Modelle liegen sonst um die 20.000 bis 25.000 Euro. Davon ab geht dann die Prämie und auch Rabatte, die viele Hersteller ohnehin gewähren, erklärt Imelda Labbé, Präsidentin des Verbands der internationalen Kraftfahrzeughersteller.
Wenn man die zusammen addiert, dann kann daraus ein wirklich sehr interessanter Vorteil für den Kunden entstehen. Und wir gehen auch davon aus, dass sich diese Vorteile im Markt dann auch manifestieren.
Labbé rechnet damit, dass sich die Preise noch bewegen werden. Durch die Einkommensgrenze würden besonders günstigere Einsteigermodelle interessant. Die kommen aktuell vor allem aus dem europäischen Ausland und China. Aber auch die deutschen Hersteller wollen mehr preiswerte Modelle anbieten, sagt Simon Schütz vom Verband der Automobilindustrie.
Und da gibt es ja auch Hersteller, deutsche Hersteller, die angekündigt haben, dass in den nächsten 2 Jahren sowohl Modelle unter 25.000 als auch unter 20.000 Euro auf den Markt kommen.
Der Druck, deutlich mehr E-Autos zu verkaufen, ist für alle Hersteller groß. Sie müssen die sogenannten EU-Flottengrenzwerte für CO2 einhalten. Es drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Deshalb nehmen die Autobauer womöglich auch Einbußen in Kauf. Forscherin und Automobilmarktexpertin Beatrice Keim glaubt, dass es noch weitere Rabattaktionen geben wird.
Denn auf diese Weise kann man dann tatsächlich auch die Kunden, die doch im unteren Bereich des zu versteuernden Jahreseinkommens sind, auch animieren, sie vielleicht doch eher für einen Neuwagen zu interessieren, gerade in einem neuen Technologiebereich, wo man doch vielleicht sagt, naja, wenn ich diesen Mythen glauben würde, die es über E-Autos gibt oder über Gebrauchtwagen im E-Bereich, dann nehme ich doch lieber einen Neuwagen.
Ihr Fachkollege, der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer, zeigt sich da weniger optimistisch. Er befürchtet eher, dass Hersteller ihre eigenen Rabatte reduzieren könnten. Die vermeintliche Ersparnis könnte dann leicht zum Trugschluss werden.
Diese Zahl, die klingt gut, aber wenn man es genau nachrechnet, kann es durchaus sein, dass es weniger Rabatt ist, als er in der Vergangenheit gegeben haben.
Vom Verbraucherzentrale Bundesverband heißt es, man hätte zwar lieber eine Preisgrenze für die E-Autos gehabt, so Ann-Kathrin Beermann, aber die generelle Preisentwicklung könnte für die Käuferinnen und Käufer trotzdem positiv sein.
Es bleibt zu hoffen, dass die Neuwagenpreise langfristig sinken werden, einfach weil die Nachfrage steigt und das in der Regel auch zu einer positiven Entwicklung im Angebot führt.
Das helfe aber vor allem wieder den mittleren und hohen Einkommen. Für die Haushalte mit niedrigem Einkommen bleibe die Hürde weiterhin hoch.
Die umstrittene Kaufprämie für E-Autos, das war Christine Kielon mit ihrem Beitrag. Stoffwechselerkrankungen gibt es in unserer Gesellschaft relativ häufig. Das liegt nicht nur an mangelnder Bewegung, sondern manchmal auch daran, dass wir uns zu viel in Innenräumen aufhalten. Tageslicht bekommen wir dadurch immer weniger ab, besonders jetzt im Winter. Dabei ist Tageslicht wichtig für unsere Gesundheit. Eine neue Studie hat gezeigt, es kann auch den Stoffwechsel positiv beeinflussen. Mehr dazu von Leon Wager aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Ein piepender Wecker am Morgen. Besonders unangenehm ist der, wenn unsere innere Uhr nicht so recht mit dem Wecker einverstanden ist.
Ich bin nicht einverstanden.
Was hilft ist Tageslicht. Es synchronisiert unsere innere Uhr wieder mit dem Tag-Nacht-Rhythmus draußen in der Natur. Eine neue Studie hat nun den ersten direkten Beweis geliefert, dass Tageslicht auch den Stoffwechsel beeinflussen kann. Und hat es damit auf die Titelseite der Fachzeitschrift Cell Metabolism geschafft. Für Erstautor Jan-Frieder Harmsen hätte es besser nicht laufen können.
Ja, also das ist im Grunde so ein Sechser im Lotto, wenn man in der Wissenschaft arbeitet. Aber es war natürlich auch für das Journal, glaube ich, ein spannendes Thema, wo die wussten, okay, das kann sehr viel Aufmerksamkeit generieren, weil das so nah an der Lebenswelt von vielen dran ist.
Die Forscher der Unis Genf, Maastricht und des Deutschen Diabeteszentrums haben untersucht, wie sich mehr Tageslicht auf den Stoffwechsel von Diabetes Typ 2 Patienten auswirkt. Das Besondere an der Studie, die Teilnehmer haben sich nicht etwa draußen aufgehalten und sich an der frischen Luft bewegt, sondern saßen einfach nur in einem Raum mit großen Fenstern. Das war bereits ausreichend, um einen Unterschied zum künstlichen Licht zu sehen. Der Blutzucker der Patienten war stabiler, die Fettverbrennung wurde angekurbelt und die innere Uhr, etwa in den Muskelzellen, wurde besser an den Tag-Nacht-Rhythmus angepasst. Verallgemeinern lassen sich die Ergebnisse allerdings nicht. Die Effekte sind bislang nur für Diabetiker untersucht und lassen sich nicht so einfach auf Gesunde übertragen. Das sagt auch Manuel Spitschan vom Tübinger Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik.
Diese Studie zeigt nicht, dass Tageslicht bei allen Personen und bei allen Erkrankungen einen positiven Effekt hat. Also das muss man ganz klar sagen, da gibt es eine relativ enge Interpretation. Die Studie wurde mit Typ-2-Diabetes-Patienten gemacht, die älter waren, mit einem Durchschnittsalter von 70 Jahren. Und da ist natürlich das, was man dann als Aussage treffen kann, auf eine allgemeine Bevölkerung begrenzt.
Auch wenn es also noch nicht erwiesen ist, dass Tageslicht auch bei gesunden Menschen den Stoffwechsel verbessert. Es kann uns auf jeden Fall dabei helfen, unsere innere Uhr wieder mit der Tageszeit in Einklang zu bringen, damit wir auch wieder besser mit unserem Wecker klarkommen.
Auf in den Tag!
Oder für viele auch kein so schönes Geräusch. Und wenn sie wie ich jetzt gerade wach sind, dann hat man sowieso offenbar einen ganz anderen Schlafrhythmus. Wir kommen zu einem anderen Thema. Sie fehlen an allen Ecken und Enden, vor allem für die Jugendschiedsrichter im Fußball. In Schleswig-Holstein, da blicken wir jetzt hin, da dürfte inzwischen einer der bekanntesten Schiedsrichter Pascal Martin sein. Er pfeift nicht nur die Spiele, sondern ist nebenbei auch als Influencer unterwegs mit dem Spitznamen Qualle. Rund 1,4 Millionen Follower hat er. Er wirbt für Respekt auf dem Platz und will mehr junge Menschen für den Schiedsrichterjob begeistern. Jetzt war er im schleswig-holsteinischen Ostenfeld zu Besuch und Jochen Dominikus war für uns dabei.
Also bevor das Spiel losgeht, will ich kurz eine Sache loswerden. Spielt vernünftig Fußball, benimmt euch, macht nicht zu viele Faxen und vor allem meckert nicht zu viel, weil wer meckert, er muss halt runterfliegen, okay?
Jo. Gleich ist Anpfiff in der Sporthalle in Ostenfeld. Schiedsrichter und Influencer Qualle steht im Mittelkreis.
Einmal Handcheck geben und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spiel.
Mehr als 100 Fußballkinder von 10 D-Jugendmannschaften sind gekommen. Wegen des Turniers, aber auch wegen Qualle.
Er ist sehr entspannt, sehr nett. Wir mögen ihn echt gerne und er ist ein sehr cooler Schiri.
Weil er es witzig macht, das Spiel, und ja, er cool zu den Kindern ist.
Und er sieht auf jeden Fall seine Fehler ein, wenn nach dem Spiel, wenn er Videos macht oder so.
Und auch heute läuft am Seitenrand Qualles Kamera. Sein richtiger Name ist Pascal Martin. Mittlerweile hat er über 1,4 Millionen Follower auf TikTok, YouTube, Instagram. Seine Botschaft? Respekt auf dem Spielfeld und der Tribüne.
Klar, also alle Eltern, auch Leute im Jugendbereich, haben einen wichtigen Anteil mit daran, dass wir ein geiles Fußballspiel haben. Das heißt, ich benehme mich vernünftig, ich gebe mich vernünftig her, ich benutze keine schlimmen Wörter. Und ich glaube, das müssen die Kinder einfach lernen, die Eltern lernen, dass sie einfach Vorbilder sind für die Kinder.
Dass Qualle heute in Ostenfeld ist, hat der Trainer der SG Rot-Blau-Lagedeich Mirko Grund organisiert. Seine Hoffnung, durch Qualle neue Schiedsrichter im Verein zu finden.
Weil wir das extreme Problem haben, vor allen Dingen bei den Jugendspielen, Schiris zu finden. Und wir brauchen Nachwuchs. Und das wird nichts, wenn wir da untätig rumstehen.
Und deshalb gibt es vor dem Turnier noch einen Workshop mit Qualle. Der soll Lust auf das Pfeifen machen. Der 24-Jährige ist gelernter Erzieher und lebt in Fürth im Odenwald. Sein Schiedsrichterschein hat er mit 14 gemacht. Pfiff lange auch in der Verbandsliga. Heute gibt er sein Wissen weiter. Mehr als 150 Termine wie den hier in Ostenfeld macht Qualle pro Jahr.
Ich bin jetzt seit knapp 3 Wochen unterwegs, habe seit 3 Wochen mein Zuhause nicht mehr gesehen, aber es macht mir Spaß. Ich bin jeden zweiten Tag auf dem Sportplatz, ich bin jeden zweiten Tag in der Schule, ich mache Schulauftritte zum Thema Mobbing und Respekt. Für mich gibt es nichts Geileres, als Kinder glücklich zu machen.
Und davon kann er mittlerweile gut leben. Um ihn ist ein ganzes Unternehmen entstanden. 12 MitarbeiterInnen kümmern sich um Termine, Workshops, Webseiten, Merchandise. Qualle hofft, dass hier in Ostenfeld dank seines Auftritts 2 bis 3 neue Schiedsrichter entdeckt werden.
Jedes Jahr ertrinken in Deutschland Menschen. Und zwar nicht nur in Seen und Flüssen, sondern auch in Schwimmbädern. Meist sind es Kinder, die noch nicht schwimmen können oder deren Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Im Schwimmbad Aquaferrum im niedersächsischen Friseute konnte der Betriebsleiter nicht mehr mit ansehen, dass Eltern zum Beispiel lieber auf die Smartphones schauen, als auf ihre Kinder im Wasser. Darum hat er eine Kampagne gestartet und damit sogar einen Branchenpreis gewonnen. Mehr dazu von Katharin Grimm.
Mama, heute wäre mein 3. Geburtstag.
Ein Kind kann in 20 Sekunden ertrinken. Lautlos. Du hast die Verantwortung.
Dieser emotionale Clip mit einem großen weinenden Auge im Hintergrund hat auf dem Instagram-Account des Aquaferrum schon mehrere tausend Aufrufe. Er ist Teil der Kampagne Initiative Augenblick, die Betriebsleiter Timo Uckener angestoßen hat. Denn er und seine Mitarbeitenden beobachten immer wieder, dass Eltern im Bad nicht auf ihre Kinder achten.
Wir haben zum Beispiel da vorne so ein Schild, hier gilt die Elternaufsicht, und da steht alles nett drauf, ja, dass man auch kein Handy haben soll und so weiter. Aber es funktioniert halt leider nicht.
Uckener hört immer wieder von seinen Mitarbeitenden, dass sie Kinder aus dem Wasser retten müssen, weil ihre Eltern sie nicht im Blick haben. Deswegen setzte er sich mit der Agentur Morbitzer Media zusammen, deren Inhaber er schon lange kannte. Gemeinsam entwickelten sie Plakate und Social-Media-Clips. Die Flyer mit dem großen weinenden Auge und den Sprüchen wie »Papa, du warst mein Held, bis dein Smartphone wichtiger war als ich« kommen auch bei den Eltern im Schwimmbad gut an. Christina Ortmann hat die kleinen Filme bei Instagram gesehen.
Ich finde die Initiative total gut, weil ich finde, dass es nochmal super darauf aufmerksam macht, dass man
im Schwimmbad wirklich im Wasser auf die Kinder achtet und nicht an seinem Handy spielt oder sonst irgendwie beschäftigt ist.
Die Mitarbeitenden können beobachten, dass das Handy jetzt öfter in der Tasche bleibt. Die Reaktionen der Eltern seien durchweg positiv, sagt Betriebsleiter Ukinner. Fast jede Mutter und jeder Vater, die das Schwimmbad besuchen, habe die Kampagne schon gesehen. Schließlich hängen am Zaun vor dem Schwimmbad überlebensgroße Banner und im Eingang liegen Flyer aus.
Die Kinder, die sehen zum Beispiel auch diese Plakate und fragen dann zum Beispiel den Papa oder die Mama, was steht denn da drauf? Ja, und dann muss der Papa oder die Mama das natürlich vorlesen. Und dann gibt es sogar Kinder, die dann natürlich ihren Eltern sagen, so, wenn sie auch nur das Handy in der Hand haben, hier Papa, das darfst du nicht, das sollst du nicht.
Die Kampagne hat mittlerweile den Branchenpreis Aquamax Award gewonnen. Finanziert wurde die Entwicklung der Flyer, Plakate und Clips durch Sponsorengelder. Timo Ukinner und sein Team stellen das Material auch anderen Schwimmbädern zum Download bereit.
Diese Flyer zu drucken, das ist in der Stückzahl von 100, 200 Stück nicht viel. So, dann ein Bauzaunbanner kostet auch nicht so viel Geld. Also das, man muss dann definitiv nicht mehr so viel Geld in die Hand nehmen, weil die Entwicklung ja schon da ist. Man kriegt die Dateien und sowas alles. Also am Ende ist es kostengünstig, ja.
Rund 150 Schwimmbäder haben sich das Kampagnenpaket schon heruntergeladen. Timo Ukinner hofft, dass dadurch in ganz Deutschland Eltern im Schwimmbad besser auf ihre Kinder achten.
Sport.
Mit Nele Hüpper und der Handball-Europameisterschaft der Männer. Die Deutschen gewinnen auch das zweite Hauptrundenspiel und zwar gegen das Top-Team aus Norwegen mit 30-28. Auch dank eines wieder überragenden Andreas Wolf im Kasten. 22 Paraden sprechen eine deutliche Sprache. Mit seiner Abwehrreihe war der Torhüter nicht so zufrieden.
Man hat gesehen, dass die eine oder andere Szene mich nicht begeistert hat. Ja, und eben einfach hier und da ein bisschen fehlende Cleverness vorne wie hinten. Ich denke, dass wir sehr gut dastehen jetzt, aber jetzt kommen die beiden oder zwei der drei besten Mannschaften der Welt und da müssen wir insbesondere im Angriff, glaube ich, eine Schippe drauflegen, weil die Dänen werden solche Fehler nicht ungestraft lassen.
Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga verlor Union Berlin mit 0-3 gegen Borussia Dortmund. Unions Rani Khedira nimmt trotzdem Positives aus diesem Spiel mit.
Dass wir wieder nie aufgesteckt haben, dass wir 90 Minuten alles probiert haben, gegen einen sehr, sehr guten Gegner eigentlich auch gut mitgehalten haben und von dem her wollen wir es nächste Woche besser machen.
Am Nachmittag gab es in München ein Ergebnis, mit dem nicht viele gerechnet hatten. Die Bayern können doch noch verlieren. Augsburg gewann gegen den bis dato in dieser Saison noch ungeschlagenen Rekordmeister mit 2-1. Kein alltägliches Ergebnis findet auch Augsburgs Trainer Manuel Baum.
Ja, es ist tatsächlich so, man kämpft dann danach mit den Emotionen, weil man irgendwie gar nicht weiß, wohin damit. Man will sich irgendwie freuen und dann sieht man den und der springt einen an und der nächste springt einen an und dann geht man in die Kabine und spricht mit der Mannschaft. Insofern, ich glaube, wir brauchen ein bisschen, um das zu verarbeiten.
Im Abendspiel der zweiten Liga setzte sich Dynamo Dresden beim ersten FC Magdeburg mit 2-1 durch. Alle weiteren Ergebnisse aus der zweiten Liga oder auch den Überblick über die Fußball-Bundesliga finden Sie jederzeit im Internet unter sportschau.de oder auch in der Sportschau-App. Vor der eigenen Haustür in Oberhof haben die deutschen Doppelsitzerinnen Elisa Storch und Pauline Patz beim Rodeln ihren ersten Weltcup-Podestplatz gewonnen. Wie sich die anderen deutschen Rodler so gemacht haben, erzählt Thomas Kunze.
Tobias Wendel und Tobias Alt sind in diesem olympischen Winter einfach nicht zu stoppen. Das deutsche Doppelsitzer-Duo gewann in Oberhof souverän den dritten Weltcup in Folge. In Lauf 1 gelang sogar ein Bahnrekord. Am Ende standen 1,5 Zehntelsekunden Vorsprung auf die Österreicher Stoi-Kindl zu Buche. Zweitschnellstes deutsches Team waren die Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz auf Rang 4. Für Tobi Wendel und Tobi Alt war es bereits der 60. Weltcupsieg ihrer Karriere. Bei den Frauen setzten sich die favorisierten Österreicherinnen durch. Selina Egel und Lara Michaela waren einmal mehr nicht zu schlagen. Sensationell verlief das Rennen aus deutscher Sicht. Elisa Marie Storch und Pauline Patz landeten bei ihrem Heimrennen überraschend auf dem zweiten Platz. Das Olympia-Duo Diana Eidberger und Magdalena Matschina stürzte im ersten Lauf und kam nur auf Platz 14 ins Ziel.
Vom Wintersport noch zum Tennis, zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das sind ja wie immer die Australian Open. Am 7. Turniertag war es mit 38 Grad Celsius unglaublich warm. So warm, dass der Weltranglisten-Zweite, Jannik Sinner, Ganzkörperkrämpfe hatte und fast nicht mehr spielen konnte. Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev spielt Sonntag früh gegen den Argentinier Francisco Cerundolo um den Einzug ins Viertelfinale. Welche Rolle die Hitze dabei spielen könnte, eine Antwort von Ina Kast.
Das wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit kein Faktor sein, denn das Thermometer soll von 38 Grad auf 22 Grad fallen. Das ist für Melbourne nichts Ungewöhnliches. Am Dienstag sollen es dann mehr als 40 Grad werden, also große Schwankungen hier. Und gut für Zverev, dass es bei ihm nicht so heiß wird und er sich im Achtelfinale voll und ganz auf das Match an sich gegen Cerundolo konzentrieren kann. Und das muss er nämlich auch. Der Argentinier hat hier in Melbourne in diesem Jahr noch keinen Satz abgegeben, hat 3 der 5 bisherigen Duelle gegen den Deutschen gewinnen können. Die beiden werden übrigens in der John Cain Arena spielen. Das ist die zweitgrößte Arena hier auf der Tennisanlage. Zverev hat da schon in der 2. und 3. Runde spielen dürfen und er hat gesagt, das sei sein Lieblingsplatz hier in Melbourne. Mit einem Sieg kommt der Deutsche ins Viertelfinale und damit in die 2. Turnierwoche.
Das Australian Open Achtelfinale zwischen dem Hamburger Alexander Zverev und Francisco Cerundolo soll gegen 7 Uhr deutscher Zeit beginnen.
Das war Nele Hüpper mit dem Sport.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 2.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Ein US-Grenzschutzbeamter hat in Minneapolis einen US-Bürger erschossen und damit heftige Proteste und scharfe Kritik von Politikern vor Ort ausgelöst. Es ist der 2. Vorfall dieser Art in diesem Monat. Aus Washington, Nina Barth.
Minnesotas Gouverneur Tim Walz richtete sich auf einer Pressekonferenz direkt an den US-Präsidenten. Donald Trump, ich fordere Sie erneut auf, ziehen Sie die Einheiten aus Minnesota ab. Sie säen Chaos und Gewalt, so Walz. Die tödlichen Schüsse fielen am Samstagmorgen in Minneapolis. Nach Darstellung des Heimatschutzministeriums war der Mann bewaffnet. US-Präsident Donald Trump attackierte Minnesotas Gouverneur und den Bürgermeister von Minneapolis. Sie stachelten mit ihrer großspurigen, gefährlichen und arroganten Rhetorik zum Aufstand an, so Trump. Sowohl Walz als auch Fry riefen die Bürger von Minneapolis auf, friedlich zu bleiben.
Die Dreiergespräche über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine sollen in Kürze fortgesetzt werden. Wie die USA mitteilten, ist das nächste Treffen mit den russischen und den ukrainischen Delegationen für den kommenden Sonntag geplant. Russland hatte ungeachtet der Gespräche seine Angriffe in der Ukraine fortgesetzt, insbesondere auf die Energieinfrastruktur. Nach ukrainischen Angaben sind landesweit rund 1,2 Millionen Haushalte ohne Strom und Wärme und das bei eisigen Temperaturen. Die NATO will möglichst bis Ende des kommenden Jahres an ihrer Ostflanke aufrüsten und ein neues Verteidigungskonzept umsetzen. Laut dem deutschen NATO-General Lowin soll dabei die Grenze zu Russland und Belarus nicht mehr primär von Menschen geschützt werden, sondern mit Hilfe von Technik. Ein System aus Aufklärungssensoren und weitgehend automatisierten Waffen solle dabei helfen, einen Angriff russischer Streitkräfte aufzuhalten, sagte Lowin der Welt am Sonntag. In Syrien ist die Waffenruhe zwischen der Übergangsregierung und der kurdischen Miliz SDF wenige Stunden vor ihrem Ablaufen verlängert worden. Sie gilt nach Angaben beider Seiten nun weitere 15 Tage. Zuvor hatten sich syrische Armee und SDF noch gegenseitig eine Eskalation vorgeworfen. Aus Solidarität mit den Kurden in Syrien sind in Deutschland gestern mehr als 20.000 Menschen auf die Straße gegangen. Nach Polizeiangaben fand die größte Demonstration in Mannheim statt. Das Wetter in Deutschland. Es ist wechselnd bewölkt, teils auch neblig und im Nordwesten örtlich etwas Schnee. In den Mittelgebirgen und in Ostbayern Glätte durch gefrierenden Sprühregen, 0 bis minus 8 Grad. Am Tage im Westen etwas Sonne, sonst wolkig, später von Süden her Niederschlag, teils erneut mit Glättegefahr, minus 2 bis plus 5 Grad. Und am Montag Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Regen, minus 2 bis plus 6 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A3 Passau Richtung Nürnberg ist zwischen Neumarkt Ost und Neumarkt in der Oberpfalz noch wegen Bauarbeiten bis ca. 6 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U56A. Die A60 Mainz Richtung Bingen ist zwischen Heidesheim und Ingelheim Ost nach einem Unfall weiterhin gesperrt. Und ebenfalls gesperrt die A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen zwischen Stromberg und Waldlaubersheim wegen einer Unfallaufnahme. Das war's aktuell vom Verkehr. Ihnen eine gute und vor allem sichere Fahrt.
Die Die ARD-Infonacht.
Mit Detlef Karg im Studio. Willkommen. Grönland, die Zölle und die Unberechenbarkeit, das hat die vergangene Woche geprägt. Das Verhältnis zwischen der EU und den Vereinigten Staaten, steht es am Scheideweg? Und was lernen die Europäer daraus? Darüber sprechen jetzt unsere Korrespondenten im Brüsseler Studio. Katrin Schmidt, Helga Schmidt und Andreas Meyer-Feist in der neuen Folge des Europa-Podcasts.eu.
Ihr beide, ihr habt ja wirklich in den letzten Tagen intensiv über diese Achterbahnfahrt berichtet. Und man hat, ich weiß nicht, wie ihr das seht, so ein bisschen den Eindruck, so eine wirklich wilde Woche geht zu Ende und geht vielleicht auch ein bisschen versöhnlicher zu Ende als anfangs gedacht. Oder täuschter Eindruck, was würdet ihr sagen?
Es ist wie in einer großen Familie mit Verwandtschaft in Übersee. Es ist mal schlechte und gute Verwandtschaft darunter und Versöhnung sein? Nein, Versöhnung würde ich jetzt das nicht nennen. Das würde ja gegenseitiges Verständnis bedeuten, aber doch eher Einsicht, nicht alles schlimmer zu machen.
Ja, endete mit einer Komödie, fing aber an mit einem Drama, würde ich sagen. Und aus der großen Aufregung ist dann am Ende ein bisschen Erleichterung geworden. Aber bei dem Gipfel hatten wir ja schon den Eindruck, die meisten Europäer sehen darin nur eine Atempause. Sie wollen lernen, wollen sehen, was man lernen kann aus dieser Woche. Und sie wollen gewappnet sein gegen künftige Angriffe von Trump, von denen alle sagen, dass die weiter kommen werden.
Einige sprachen jetzt auch wieder mal von Schocktherapie. Und jetzt nochmal wieder, dass Europa nicht so weitermachen könne, wurde zwar auch schon gelegentlich gesagt, aber jetzt dann wirklich. Wir gucken also mal, wie das konkret aussehen könnte. Gehen wir es doch mal auch wirklich konkret durch. Die erste Drohung, die wir letzten Tage über uns schweben hatten als Europäer, waren ja nochmal neue Strafzölle, also Grönlandzölle, gerichtet an 8 Staaten, die sich offensiv also hinter Grönland gestellt haben, hinter Dänemark gestellt haben, sollten 10-25% sein, diese Zölle, die sich Trump da mal schnell ausgedacht hat, die kommen jetzt nicht. Ist damit quasi ja alles wieder zurückgesetzt, alles wieder gut oder wo stehen wir da?
Ja, irgendwo mittendrin. Man muss ja einmal sehen, dass nach diesem Treffen mit NATO-Generalsekretär Rutte, mit Donald Trump, dass man sich da auf ein Rahmenabkommen zur Arktissicherheit geeinigt haben will. Also das ist kein formeller Vertrag, sondern eine wohl Absichtserklärung, dessen Einzelheiten noch unklar sind. Das alles hat Trump aber ausgereicht, um seine Drohungen gegen diese europäischen Länder nicht umzusetzen. Und das könnte an vielen Dingen gelegen haben, zum Beispiel auch an die Kosten, die ja auch seine eigenen Leute dann zu stemmen haben, die US-Verbraucher, denn die EU-Kommission, die wird ihm natürlich auch mitgeteilt haben, dass es da 20 bis 34 Milliarden Dollar sind, die zusätzlich gezahlt werden müssten von der US-Industrie, wenn eben sozusagen europäische Produkte mit diesen Zusatzzöllen belegt werden. Also es geht auch ums Geschäft.
Aber Andreas, ich frage mich, nun kommen diese Extrazölle zwar nicht, aber wir hatten ja eigentlich einen Zolldeal stehen schon mal, den Ursula von der Leyen, die Kommissionschefin, im Sommer mit Trump ja quasi persönlich besiegelt hatte. Und der wurde jetzt aber im Europaparlament erstmal nicht abgesegnet. Das heißt, ist es auch so, dass wir jetzt mit dem ursprünglichen Plan, mal abgesehen von diesem kleinen Zollumweg, der dazwischen zeitlich drohte, so ein bisschen off track irgendwie geraten sind? Also ist da jetzt ein Schaden zurückgeblieben? Wie würdest du das sehen?
Natürlich, denn wenn auch die drohenden Zusatzzölle vom Tisch sind wegen Grönland, also dann entspannt sich natürlich auch an dieser Front, an dieser Zollfront die Lage. Die EU-Parlament hatte die Ratifizierung des Handelsabkommens vom Juli letzten Jahres kurz vor dem Trump-Rückzieher ausgesetzt. Das stimmt, aber man muss auch sagen, dass es Planungen gibt, nach diesem Einlenken den Prozess jetzt wieder aufzunehmen.
Okay. Und dann kam ja noch was dazu. Die Europäer haben das Kunststück hingekriegt, richtiges Gefühl für Timing zu beweisen und quasi in dem Moment, wo Diversifizierung am wichtigsten schien, also als die Trump-Drohungen noch standen, ist auch hingekriegt, irgendwie ein ganz wichtiges Handelsabkommen, nämlich das Mercosur-Abkommen, haben wir jetzt viel drüber gesprochen, erstmal so ein bisschen auf Halt zu setzen. Es soll für den EuGH, das heißt nicht, dass es vom Tisch ist, aber es ist ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen. Also stehen wir jetzt dann irgendwie angeschlagener da als vor diesen Tagen? wirtschaftlich?
Ja, jedenfalls steht die Europäische Union da schlechter da als geplant. Man wollte ja mit diesem Mercosur-Abkommen mit den wichtigsten großen südamerikanischen Ländern beweisen, dass die Europäische Union ein verlässlicher Partner ist und Freihandel will. Das war ja so als Gegenmodell auch zu der Situation, den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten gedacht. Und da ist es natürlich wirklich ein Bremser, um es vorsichtig zu sagen, wenn das Europäische Parlament dieses Abkommen erstmal stoppt, an den Europäischen Gerichtshof zur Prüfung verweist. Jetzt gibt es einige Überlegungen, ob man nicht trotzdem das Abkommen in Gang setzen kann, sozusagen vorläufig als Übergangslösung. Das ist natürlich nicht so einfach, da wird jetzt nach Möglichkeiten gesucht, aber ich denke, das wäre wirklich sehr wichtig. Man hat ja 26 Jahre an diesem Abkommen verhandelt und es ist eben als Alternativmodell zu Trumps Zollpolitik zu sehen und deshalb wäre es sehr wichtig, dass das schnell in Kraft tritt.
Das Gesamtbild also da ein bisschen trübe gerade, weil das auch so zeitlich zusammenfällt. Ne? Dann lasst uns auf den anderen Aspekt gucken, auf die andere Drohung, die in dieser Woche über Europa schwebte. Das kommt jetzt nicht so, also der Worst Case bleibt erstmal aus. Kein NATO-Mitglied versucht sich das Hoheitsgebiet eines anderen gewaltsam oder gegen dessen Willen einzuverleiben. Helga, was ist da jetzt Stand der Dinge? Wir hören von einem ja quasi heldenhaften Deal zwischen Mark Rutte, dem NATO-Chef, und Donald Trump. Aber was steckt da drin? Was ist jetzt Stand der Dinge?
Ja, das wissen wir eben nicht. Da ist immer die Rede von einem Rahmenabkommen. Es geht im Wesentlichen darum, so ein Abkommen aus den 50er Jahren zu modernisieren. Die Amerikaner sollen die Möglichkeit bekommen, mehr Militärstützpunkte in Grönland einzurichten. Wobei man sagen muss, das dürfen sie schon längst, seit langem. Sie haben aber selber in den vergangenen Jahren diese Militärstützpunkte reduziert. Inzwischen ist es nur noch einer. Jetzt sieht es so aus, dass Donald Trump die Gelegenheit bekommt, zu sagen, ja, also er hat jetzt die Möglichkeit, diese Militärstützpunkte auszuweiten. Er möchte ja gerne auch was davon besitzen, aber da hat die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen ganz klar gesagt, auf keinen Fall. Die Souveränität über dieses Gebiet liegt bei Dänemark. Die Souveränität und die Entscheidungen über Grönland liegen bei Dänemark. Das sehen die Grönländer ja ganz genauso. So. Deshalb muss man jetzt mal gucken, was da passiert. Der Ball liegt jetzt bei Trump, aber im Moment ist gar nicht klar, welche Möglichkeiten er jetzt überhaupt noch hat, da seine Ziele durchzusetzen.
Würdest du also sagen, oder kann man das überhaupt schon so sagen, am Ende dieser wilden Woche steht es besser um die Sicherheit und die Interessen Europas im hohen Norden? Also soll ja auch die NATO-Präsenz ausgebaut werden, oder ist das auch noch sehr im Dunkeln?
Ja, also die NATO-Präsenz soll ausgebaut werden. Das haben die Europäer ja bei dem Gipfel beschlossen, da mehr zu tun. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man sich immer anschaut, was lernt man eigentlich aus dieser völlig verrückten Woche, die dramatisch begann. Die Europäer können lernen, dass sie erfolgreich sind, wenn sie geschlossen sind. War ja sehr interessant zu sehen, dass keiner ausgebüxt ist aus dieser Allianz. Nicht mal die üblichen Neinsager in der Europäischen Union. Alle haben sich hinter Dänemark gestellt. Die Solidarität wurde an keiner Stelle gebrochen. Das hat ganz offensichtlich den amerikanischen Präsidenten beeindruckt.
Das ist gut, dass du es ansprichst. Darauf wollte ich jetzt auch mit euch kommen, weil wir haben es ja schon gesagt, zu dem aktuellen Stand vieles ist da auch noch unklar. Aber wir diskutieren ja auch vielfach in der Redaktion, wo hat Trump auch manchmal einen wirklich fair point, ne? Wo ist vieles? Und wenn wir das uns bewusst machen, lernen wir auch daraus. Du hast das Stichwort gerade schon genannt. Man muss ja vielleicht nicht immer so weit gehen wie Mark Rutte, der sagt, es ist alles nur dank Trump. Aber fangen wir an, mal mit auch der Kommunikation und der Klarheit. Würdet ihr sagen, die Europäer haben da was dazugelernt? Denn eines wird ja sicher bleiben. Der Trump arbeitet nach dem Prinzip drohen, erpressen, einschüchtern, auch ganz gerne im Mafia-Style. Das können wir uns auch gerade noch mal anhören.
They have a choice. You can say yes and we will be very appreciative, or you can say no. And we will remember.
Also die Drohung haben alle verstanden. Wie schätzt ihr das ein? Also ist es so, dass Trump mal wieder maximal gedroht hat und die Europäer können schon erleichtert sein, wenn jetzt nicht alles eintritt, was er gesagt hat? Oder so ein bisschen wie Helga eben gesagt hat, Andreas, eigentlich hat sich hier mal gezeigt, die Europäer haben gelernt, jetzt auch mal geeint und entschlossen dagegen zu halten und das hat gewirkt. Wieso müssen wir es sehen? Was sagst du?
Ja, ich glaube, Europa hat zwei Gesichter und das erste ist eben genau das. Man zeigt auch mal eine ernste Miene und geht auf jemanden, der aggressiv ist, auch aggressiv zu, mit einer Drohung. Und zwar die Drohung kannte Trump ganz genau. Nämlich, dass wenn er so weitermacht, ein Strafzoll Automatismus in Kraft tritt. Die EU nennt das Handelsbazooka. Und das hätte seiner Wirtschaft enorm schaden können. Und das wusste er, dass das passiert. Und ich denke mal, dass dieser Druck gewirkt hat. Er hätte nicht gewirkt, wenn einzelne Europäer gesagt hätten, nee, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Das war sozusagen die Geschlossenheit, auch mal hier die Faust zu ballen und auch zu zeigen, welche Folterinstrumente die EU gegenüber den Amerikanern hat. Aber wie es so oft ist, die EU hat es ja auch an anderer Stelle dann wieder vergeigt. Da spielt wieder das Mercosur-Abkommen eine Rolle. Also wenn man gleichzeitig eben nicht diesen sogenannten Anti-Trump-Pakt, wie das Manfred Weber gesagt hat, dieses Anti-Trump-Handelsabkommen installieren kann, dann ist das natürlich auch eine Glaubwürdigkeits- und Führungskrise der Europäischen Union.
Okay, aber ich sehe, ihr seid euch da einig. Ein Lernpunkt, also eins, wo wir sagen, Trump ist auch Chance für Europa. Man ist klarer und zum Teil dann auch geeinter in der Kommunikation geworden, zumindest an diesem Beispiel. Schauen wir mal weiter. Verteidigung, Sicherheit. Helga, was haben wir in den letzten Tagen jetzt auch noch mal gelernt und dazu gewonnen an Erkenntnis, wo wir stehen in dem Krieg in Europa? Haben wir da also mehr Klarheit gewonnen? Weil Trumps Bonmot dazu ist zwar inhaltlich neu, aber es war doch sehr pointiert. Auch das können wir noch mal hören.
They don't appreciate what we do. Talking about NATO, I'm talking about Europe. They have to work on Ukraine. We don't. The United States is very far away. We have nothing to do with it.
Also wussten wir im Prinzip schon, er sieht so, die Amerikaner haben damit wenig zu tun. Aber haben wir nochmal Klarheit dazu gewonnen? Wie siehst du das?
Ja, wenige Stunden später hat er ja verkündet, dass er wieder seinen Schwiegersohn Jared Kushner und auch seinen Chefverhandler, der in Wahrheit ein Immobilienmakler ist, Herr Witkow, geschickt, um zu verhandeln mit Russland, mit der Ukraine, jetzt in einem arabischen Land. Und das zeigt ja, er will da doch verhandeln und er will vor allen Dingen, dass die Europäer nicht dabei sind. Also dieses Hin und Her, ja, das kann man ernst nehmen, das bringt aber nichts. Man kann sich auch unabhängig davon machen. Und ich habe diese Woche so ein bisschen erlebt, auch als eine neue Chance für einige Europäer, gewiss nicht alle, aber für einige, sich in ihrem Denken und Handeln unabhängiger zu machen von Washington, jedenfalls von diesem amerikanischen Präsidenten. Denn alles andere würde so viel Zeit in Anspruch nehmen, haben wir ja in der Woche gesehen. Ja, der erfindet einen Konflikt, den es gar nicht gab, behauptet, Grönland gehört zu den Vereinigten Staaten, droht damit, seine Soldaten einmarschieren zu lassen. Und da zeigt sich ja, wie gut es war, dass die Europäer da sehr cool reagiert haben. Die haben auch ein paar Soldaten nach Grönland geschickt. Weniger als 100 standen auf der Eisscholle. Diese Bilder hat Trump natürlich gesehen. Er sah, aha, da gibt es zumindest die Bereitschaft, etwas dagegen zu tun. Dann gab es Nervosität an den amerikanischen Börsen, weil es eben auch eine empfindliche Zolldrohung gab von den Europäern. Die hätte sich vor allen Dingen übrigens gegen die Länder gerichtet, die Bundesstaaten in Amerika, die von Trumps republikanischer Partei regiert werden. Und das alles war natürlich ein Paket, wo man sagen muss, ja, da haben die Europäer cool gelassen reagiert und es hat sie überhaupt nichts gekostet. Wenn man jetzt mal guckt, am Ende dieser Woche, es hat sie überhaupt nichts gekostet, außer mal sich einen Schritt daneben zu stellen, zu überlegen, wir gönnen ihm den Spaß, aber wir nehmen das nicht allzu ernst. Das hat man ja an dieser Grönland-Aktion, Soldaten hinzuschicken. Deutschland hat 13 hingeschickt und nach anderthalb Tagen schon wieder abgezogen. Das hat ja wirklich etwas Groteskes, aber das ist ganz offensichtlich das, was der amerikanische Präsident liebt.
Ich habe gelacht, also das hat uns überhaupt nichts gekostet, weil ich glaube, vorher wolltest du darauf anspielen, dass manche Staaten jetzt auch doch noch mal härter erkennen müssen, dass sie mehr ausgeben sollten für Verteidigung, Sicherheit und Unabhängigkeit, richtig?
Ja, das ist richtig, Katrin. Aber das ist ja der Punkt, wo Trump in der Tat recht hat, dass die Europäer bisher zu wenig für ihre Sicherheit gezahlt haben. Oder seien wir genauer, bis vor 2 Jahren. Der Krieg in der Ukraine hat ja dazu geführt, dass die Ausgaben massiv gestiegen sind. Und da muss man sagen, da ist Trump einer von mehreren. Sein Vorgänger Barack Obama war das auch schon, Joe Biden auch. Da haben mehrere amerikanische Präsidenten darauf hingewiesen, dass die amerikanischen Steuerzahler nicht über Gebühr für Europas Sicherheit zahlen können, sondern dass die Europäer das auch tun müssen. Und das, finde ich, ist der Punkt, den Trump auch wirklich zu Recht nochmal verstärkt hatte und der ja auch etwas ausgelöst hat in Europa.
Also da ist Trump Chance, wie wir jetzt hier so schön sagen. Aber ich will doch nochmal nachhaken, oder Andreas, ist da jetzt auch nicht auch ein Schaden entstanden? Also wir haben jetzt eine Woche lang über alles Mögliche geredet, aber weniger über die Ukraine, während quasi die russischen Bomben halb Kiew von der Stromversorgung getrennt haben bei zweistelligen Minusgraden und jetzt auch noch mit der Konsequenz, dass Zelensky jetzt die Tage aufgetreten ist und wirklich den Europäern Vorwürfe gemacht hat und gesagt, er handelt nicht und jetzt wieder eher mit Trump über Sicherheitsgarantien verhandeln möchte. Wie schätzt du das ein?
Ja, dieser Eindruck ist entstanden und die EU hat ihn entstehen lassen, einfach durch die Verlagerung der Prioritäten. Donald Trump hat ja sehr medienwirksam agiert, hat über territoriale Zugeständnisse spekuliert, Verhandlungen mit Russland. Und während die EU natürlich in dieser Sache, Ukraine vor allem, die Kernarbeit leistet, die Basisarbeit. Also die EU ist die sichere Bank der Ukraine, das sagen alle Zahlen. Sie trägt inzwischen auch die militärische Hauptlast. Sie ist Rückgrat der gesamten Verteidigungsfähigkeit. Also das, was Donald Trump auch in Davos gesagt hat über Europas Rolle dort, stimmt ganz einfach nicht. Und wenn das aber so medienwirksam artikuliert wird, ist es natürlich für ein komplexes Gebilde wie die EU schwierig, entsprechend zielgenau auch zurückzuargumentieren. Und darum entsteht eben dieser Eindruck über die Verlagerung der Prioritäten hier.
Andreas, ich finde das interessant, was du gerade als Erklärung gebracht hast, weil ich fand diesen Auftritt von Zelensky in Davos, wo er die Europäer so heftig kritisiert hat, wirklich verstörend. Und ich hatte dafür gar keine Erklärung, weil warum sagt er das? Warum sagt er, die Europäer seien handlungsunfähig, sie täten viel zu wenig in der Ukraine, sie würden nicht im Iran eingreifen, sie kümmerten sich mehr um Grönland als um die Ukraine. Das ist ja vielleicht zu erklären auch aus der ganz schwierigen Belastungssituation, in der dieser Präsident sich befindet nach 4 Jahren Krieg. Andererseits sind es ja nur wirklich die Europäer, die die einzigen sind, die sein Land unterstützen. Sämtliche Waffen, die noch kommen aus Amerika, werden von den EU-Mitgliedsländern bezahlt. Alle Waffen und von Großbritannien übrigens. Also das habe ich wirklich nicht verstanden, warum er diese große Weltbühne, muss man ja sagen, hat ja jeder zugehört, genutzt hat für eine solche Kritik gegenüber denjenigen, die eigentlich seine treuesten und wichtigsten Unterstützer sind.
Ich würde gerne mit euch noch einen Schritt weitergehen und auch nochmal gucken, also wir sprechen ja darüber, wo liegen auch durch Trump solche Aha-Effekte, dass man wirklich das als Chance begreifen kann, auch für Europa. In seiner Davos-Rede hat er ja dann auch mehrfach formuliert, Europe is going in the wrong direction und hat auf mehrere Sachen abgehoben. Energiepolitik war eins davon. Aber Helga, ich frage mich vor allem, Trumps Magerbewegung. Ist das vielleicht so, dass die uns nochmal wirklich so vor Augen geführt hat und damit auch vielleicht ja wirklich handlungsfähig macht, wenn man es früh genug erkennt, welche Tendenzen auch in Europa in diese Richtung gehen? Er will ja die extreme Rechte stärken und wir wussten bisher quasi ja wirklich alle, dass mit Viktor Orban so ein Anhänger dieser Bewegung auch in Europa sitzt. Ne? Manche andere sagen wiederum, er hat diese Bewegung hin zu einer illiberalen Demokratie erfunden. Aber jetzt haben wir gemerkt, es sind eigentlich noch so viel mehr, die dieser Denkschule anhängen. Liegt da vielleicht auch eine Chance drin?
Also es ist richtig, das ist wirklich Viktor Orban, dem das Copyright gebührt. Er hat das erfunden, die illiberale Demokratie, was natürlich ein Widerspruch in sich ist. Also bestens für Populisten gedacht. Das hat die MAGA-Bewegung aufgegriffen, ausgebaut und mit Unterstützung der Heritage Foundation, die mit großen Finanzmitteln ausgestützt ist, geht man jetzt daran, mehr Rechtsaußenbewegung in Europa zu unterstützen. Das fing in Großbritannien an. Nigel Farage liegt, glaube ich, in den Umfragen vorne oder an zweiter Stelle. Das wechselt immer so ein bisschen. Das ist ja der Mann, der den Brexit mit herbeigeführt hat und der ja extrem stark geworden ist. Mhm. Es gibt auch Versuche, das in Deutschland zu beeinflussen. Die AfD, es gab ja Elon Musk, der Wahlwerbung für die AfD gemacht hat und es sogar geschafft hat, in einer deutschen Zeitung damit abgedruckt zu werden in der Welt. Und jetzt gibt es auch Versuche, das Gleiche in Frankreich zu erreichen. Die sind ein bisschen sperriger. Marine Le Pen möchte das gar nicht so sehr. Jedenfalls möchte sie nicht, dass das bekannt wird, weil da so ein bisschen diese alte anti-amerikanische Grundstimmung bei den Rechtsextremen in Frankreich doch eine Rolle spielt. Also das sehen wir ganz klar und das ist jetzt ja auch aufgeschrieben, schwarz auf weiß in der nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten, die Anfang Dezember bekannt geworden ist. Und aus der klar hervorgeht, Europa steht unter besonderer Beobachtung und man will die Länder ermutigen, in denen Rechtsaußenbewegungen stark sind oder auch schon an der Regierung sind.
Weil wir ja auch fragen, wo liegt denn jetzt die Chance, ne, in diesem ganzen Desaster? Würdet ihr so weit gehen zu sagen, und wenn jetzt Trump auch so überzogen hat, wir sprechen über diesen Kipppunkt, wo man sagt, jetzt ist nichts mehr wie vorher nach diesen Drohungen, ist da eine Chance auch für die europafreundlichen Parteien, von denen es ja auch sehr, sehr viele gibt, da ein bisschen drauf abzuzielen und wirklich vielleicht auch die Gegenseite wieder zu schwächen, wenn man auch Trump kritischer sieht hier? Also wo liegt da jetzt die Chance auch gesellschaftlich?
Also ich glaube, man muss in vielen Dingen erstmal abwarten, weil bei vielen Sachen hat Trump in Davos, der wusste genau, er stritt da auf und das wird in 1000 Kanälen dann gesendet und die Leute glauben es, aber das meiste war unwahr. Vieles war einfach nicht wahr, Fake News. Zum Beispiel, wenn er sagt, dass es in China keine Windkraftanlagen gibt. Die Windkraftkapazität in China übersteigt laut Weltbank alles, was die meisten Länder der Welt insgesamt produzieren. Also wenn er da keine Windräder gesehen hat, hat er nicht richtig hingeschaut. Das sind ungleich mehr als in Europa stehen. Und da setzt man auch auf Windkraft und Solar. Und wenn man das natürlich dann abgleicht mit der politischen Position, irgendwann kriegen das die Leute natürlich auch mit, dass es nicht stimmt. Und sie spüren dann auch das Ziel, das dahinter steckt. Man möchte natürlich andere rechte Parteien salonfähig machen, international. Man zielt auf einen Machtwechsel hin zu bestimmten Parteien, die eben europafeindlich sind, ganz einfach, um die EU als Ganzes zu schwächen. Und dass das noch nicht geklappt hat oder auch nicht klappt, hat natürlich auch damit zu tun, dass Trump die Rechte selbst spaltet. Denn America First Politik bedeutet natürlich auch, dass die Europäer hinten runterfallen und das betrifft natürlich am Ende alle.
Ja, genau. Und weil das so ist, fand ich so interessant eine Rede, die in Davos gehalten wurde, die erst sehr spät zur Kenntnis genommen wurde, des kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney. Der hat ja gesagt, es bringt überhaupt nichts, wenn die Mittelmächte, dazu zählt er sein Land Kanada, aber natürlich auch die Europäer, sich ständig an der Großmacht Washington orientieren, sondern jetzt wirklich unabhängig davon denken. Er hat ja gesagt, also wenn wir Mittelmächte nicht mit am Tisch sitzen, dann stehen wir auf der Menükarte. Er hat darauf angespielt, dass man dann gefressen wird. Und dieser Spruch zeigt also er, und er hat auch einige Unterstützer, die dafür plädieren, jetzt nicht ständig sich zurückzusehen nach den guten alten Zeiten der transatlantischen Beziehungen, diese Nostalgie einfach mal aufzugeben und etwas Neues zu entwickeln und als Mittelmächtebund, das ist die Europäische Union, zu gucken in der Welt, wo gibt es Gleichgesinnte, die die gleichen Interessen teilen, zum Beispiel im Handel. Und dann, wenn es um andere Themen geht, wenn es zum Beispiel darum geht, militärisch zu intervenieren, auch wieder zu gucken, wo gibt es da wieder gleichorientierte, gleichgesinnte Länder, die die gleichen Ziele verfolgen, die die gleichen Interessen haben. Also eine interessengeleitete Außenpolitik, das hat Mark Carney den Partnern empfohlen und nicht eine Politik, die ständig guckt, was tut Washington nicht, wie gucken wir, dass wir den Mann im Weißen Haus irgendwie besänftigen und gewogen machen. Und das fand ich wirklich eine sehr, sehr interessante Rede.
Der Podcast.eu war das. Diese und andere Folgen von Punkt.eu gibt es auch in der ARD Audiothek.
Kultur.
Und da stehen bei uns jetzt wie jede Woche die Mediathekentipps auf dem Programm. Heute geht es um eine Empfehlung für eine englische Coming-of-Age-Serie über gute Freunde in den Mitzwanzigern. Aber zuerst empfiehlt unsere Autorin Anja Rosenow-Sottorf einen berühmten französischen Spielfilm.
Restorative Justice ist ein Ansatz in der Justiz, der, abgesehen von üblichen Strafen, mit Hilfe einer Mediation Täter und Opfer von Verbrechen zusammenbringt. Mit dem Ziel, eine Art Heilung oder Wiedergutmachung zu erlangen. Dieser Ansatz ist Thema des französischen Dramas All eure Gesichter. Fanny und Michelle sind Mediatoren für Restorative Justice. Sie begleiten einen schmerzhaften Prozess des Austausches.
Ich bin Noelle. Ich bin 39 und wurde in dem Laden, in dem ich gearbeitet habe, überfallen. Ich sag's euch gleich, ich erwarte nichts von euch. Ich will nur, dass ihr wisst, was mit den Opfern passiert, wenn ihr solche Dinge tut. Ich möchte, dass ihr versteht, was ihr damit im Leben der Leute anrichtet. Dass ihr Leben zerstört. Für etwas Geld, für ein bisschen Spaß, für was weiß ich.
Die Erwartungen an diesen Austausch sind vielschichtig. Aber im Laufe der Zeit kommen sich Täter und Opfer tatsächlich näher. Die Fragen werden konkreter.
Wenn man in Geschäfte einbricht, dann will man, dass keiner da ist. Aber in Wohnhäusern soll jemand zu Hause sein.
Ihr wollt, dass Leute da sind? Ihr wollt sie mitten in der Nacht wecken? Sie fesseln? Ihr Haus verwüsten?
Nein, aber wir brauchen die Pins und so weiter. In dem Moment, wo man das Haus betritt, wenn man vor der Tür oder dem Fenster steht, kurz bevor man einsteigt, hat man, schätze ich, vielleicht sogar mehr Angst als die Opfer.
All eure Gesichter. Der beeindruckende französische Spielfilm ist für einen Monat in der ARD-Mediathek zu sehen.
You've tested positive for Chlamydia.
Chlamydien, ausgerechnet. Diese Diagnose hat Dylan noch gefehlt. Nun muss er Farbe bekennen und alle Ex-Partnerinnen darüber informieren. Und das sind einige, die der liebenswerte Mitzwanziger da auf seiner Liebesliste stehen hat. Denn immer scheint er sich in die Falsche verliebt zu haben.
You know, other people are good at darts or, you know, speaking French. My talent is starting relationships with women who don't enjoy my company.
In all dem Liebeswirrwarr stehen Dylan seine Mitbewohner aus der WG, Evie und Luke, zur Seite. Nicht immer sonderlich zielführend, denn Luke flirtet selbst, was das Zeug hält, und scheut feste Beziehungen. Und mit Evie hatte Dylan gleich nach der WG-Gründung eine kurze Affäre. Aber diese Chlamydien-Liebesliste abzuarbeiten hilft ihm, über sich selbst Klarheit zu bekommen. Die britische Serie Lovesick ist eine humorvolle Coming-of-Age-Serie, die in 3 Staffeln von der Suche nach der wahren Liebe erzählt. Sie ist bis Anfang September in der Arte-Mediathek in Originalversion mit Untertiteln zu sehen.
Und das waren unsere Mediathekentipps.
Es ist 3 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Ronald Lessig. Guten Morgen. Die Verhandlungen zwischen Vertretern der USA, Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi über einen Frieden in der Ukraine sind auf nächste Woche vertagt worden. Sie sollen nach russischen Angaben tragfähig gewesen sein. Lilia Becker für WDR aktuell.
Moskau will, dass die Ukraine den Donbass vollständig an Russland abtritt. Dafür wäre Russland bereit, aus einigen besetzten ukrainischen Gebieten abzuziehen. Als Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kurz vor Beginn der Verhandlungen in Abu Dhabi von Journalisten auf die sogenannte Anchorage-Formel angesprochen wird, äußert er sich gewohnt bedeckt. Es sei nicht, Zitat, zweckmäßig über die Details jener Bestimmungen zu sprechen. Zitat Ende. Die Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA sollen wohl kommende Woche fortgeführt werden.
In Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ist es wieder zu tödlichen Schüssen durch Beamte der Einwanderungsbehörde ICE gekommen. Nach offiziellen Angaben erlag ein 37-Jähriger seinen Verletzungen. Laut US-Heimatschutzministerium soll der Mann eine Waffe dabei gehabt haben. Im Januar hatte ein ICE-Beamter eine Frau in ihrem Auto erschossen und damit heftige Proteste ausgelöst. Verteidigungsminister Pistorius hat die Bundeswehr gegen Äußerungen von US-Präsident Trump verteidigt. Trump hatte ein seiner Ansicht nach mangelndes Engagement der NATO in Afghanistan kritisiert. Pistorius sagte, nach den Anschlägen von 2001 hätten die USA um Hilfe gebeten und Deutschland sei bereit gewesen. In Düsseldorf haben etwa 18.000 Teilnehmer mehr Hilfe für die Menschen im Iran gefordert. Sie verlangten ein Ende der Unterdrückung durch das iranische Regime. Auch in Köln gab es eine Großdemo. Hier ging es um die Lage der Kurden im Konflikt mit der syrischen Armee. Nach Angaben der Polizei kamen rund 10.000 Menschen.
WDR aktuell aus der Region.
Unterhaltsam, kreativ und für alle verständlich. Unter diesem Motto haben am Abend 5 Nachwuchswissenschaftler die neuesten Erkenntnisse ihrer Forschung präsentiert, beim sogenannten Science Slam im Dortmunder Schauspielhaus. Janis Weiser, WDR Dortmund.
Vom Physiker über die Maschinenbauerin bis hin zum Ernährungstoxikologen. Sie alle haben heute in Dortmund bewiesen, dass Wissenschaft nicht immer langweilig sein muss, sondern sogar Spaß machen kann. Eine Doktorandin aus Gronau hat beispielsweise erzählt, wie sie kleine künstliche Herzen züchtet, um Medikamente zu testen, damit es dafür vielleicht schon bald keine Tierversuche mehr braucht. Und eine Thermodynamik-Doktorandin aus Duisburg hat vorgestellt, wie die Zukunft von Energiespeichern aussehen könnte. Aber nicht wie gewohnt mit komplexen Grafiken und Formeln, sondern mit niedlichen Katzenfotos.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute scheint örtlich die Sonne, am Abend ziehen Wolken auf, es bleibt aber trocken. Dazu in Ibbenbüren bis plus 1 Grad, in Warendorf bis 2 und in Wesseling bis 3 Grad. Und das war WDR aktuell.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A3 Passau Richtung Nürnberg ist zwischen Neumarkt Ost und Neumarkt in der Oberpfalz wegen Bauarbeiten bis ca. 6 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U56A. Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten noch bis Anfang Februar gesperrt. Die A60 Mainz Richtung Bingen ist zwischen Heidesheim und Ingelheim Ost nach einem Unfall weiterhin gesperrt und ebenfalls gesperrt die A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen zwischen Stromberg und Waldlaubersheim wegen einer Unfallaufnahme, die noch andauert. Die A565 Meckenheim Richtung Bonn bleibt noch zwischen Poppelsdorf und Endenich wegen Bauarbeiten bis Ende kommender Woche gesperrt. Und noch eine Meldung von der Bundesstraße 42 Koblenz Richtung Bonn. Der Tunnel Oberdollendorf ist wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute und sichere Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio hier noch bis 6 Uhr. Wir blicken an dieser Stelle noch einmal zurück auf die vergangenen Tage und das Weltwirtschaftsforum in Davos. US-Präsident Trump hatte die Agenda bestimmt mit der Grönlandfrage. Die EU und Großbritannien reagierten geschlossen und NATO-Generalsekretär Rutte konnte am Ende einen sogenannten Deal verkünden, der eigentlich noch unklar ist. Wieder einmal stellt sich die Frage, was ist Berechnung und was ist Impuls bei Trump? Denn was medial transportiert und debattiert wird, ist eine Außenwahrnehmung, die sich oft an Trump als enfant terrible abarbeitet. Vielleicht kommt ja auch den europäischen Staatschefs das Verhalten des Präsidenten gar nicht ungelegen. Vielleicht können sie so leichter zu einer interessengeleiteten Politik zurückkehren, von der in den vergangenen Jahren eher wenig zu sehen war. Darüber hat mein Kollege Tobias Ruhland vom Bayerischen Rundfunk mit dem Politologen Herfried Münkler gesprochen. Und er hat ihn zunächst gefragt, ob er überrascht war, dass Trump jetzt nicht doch Grönland in die USA eingliedern wollte.
Ja, vielleicht ein wenig, wie schnell er dann nachgegeben hat. Aber nachgeben ist ja im Prinzip ein Bestandteil seiner Politik der Drohungen. Die Drohungen dienen dazu, sozusagen maximale Vorstellungen in den Raum zu stellen. Und dann stellt er fest, die Betreffenden darauf reagieren. Und zwar in seinem Sinne reagieren oder aber ob sie Widerständigkeit zeigen. Und danach modifiziert er das dann. Ich glaube, das kann man so sagen, ist die Methode von Trump. Man konnte das ja auch in der Frage der angekündigten Unterstützung der Aufständischen oder Demonstranten im Iran sehen. Und dann kam eigentlich nichts außer heiße Luft. Das heißt, er hat die Vorstellung, im Prinzip den US-amerikanischen Einfluss mit Drohungen zur Geltung zu bringen, gelegentlich auch mit einem relativ niedrigen Niveau der Gewaltanwendung, wie im Falle Venezuela. Und dahinter steht natürlich die Idee der niedrigen Kosten für die USA, sowohl was den Einsatz von Militär anbetrifft, als auch was vielleicht politische Folgen anbetrifft. Aber die NATO bzw. die Europäische Union hat begriffen, wo seine verwundbare Stelle ist. Und die ist nun mal die anstehenden Wahlen zum Midterm und also die Wirtschaft und die Drohungen, die die Europäer als Gegenreaktion in den Raum gestellt haben, die haben dann Wirkung gezeigt, wobei man vorsichtig sein muss, denn das, was zwischen Trump und Rutte verabredet worden ist, das kennen wir im Detail nicht. Und das kann im Prinzip Rutte auch gar nicht verhandeln, weil er als NATO-Generalsekretär ja gar nicht die territoriale Ordnung Dänemarks als NATO-Mitglied verhandeln kann, sondern dazu muss es dann auch nochmal zu einer Verabredung oder einem Vertrag zwischen Grönland und den USA respektive Dänemark und den USA kommen. Und da wird man dann sehen, was da wirklich ist und wo er dann doch wieder nachlegt. Ich meine, man beobachtet ihn und man weiß eigentlich nicht, ob er am Abend noch weiß, was er am Morgen gesagt hat.
Sie haben es jetzt auch schon angedeutet, es wurde ja auch viel spekuliert, warum Trump so aufgetreten ist oder so gemäßigt aufgetreten ist in Davos. Zum einen lag es wahrscheinlich auch daran, dass die Börsen nicht positiv auf seine Grönlandpläne reagiert haben. Oder eben lag es mehr auch daran, dass die EU nicht klein beigegeben hat. Wie würden Sie das so gewichten?
Naja, ich meine, es kommt alles zusammen. Es kommt vielleicht noch als Drittes hinzu, dass seine Wählerschaft, vor allen Dingen die MAGA-Bewegung, aber insgesamt die republikanischen Wähler, nicht besonders begeistert war von der Aussicht des Endes der NATO, jedenfalls des faktischen, wenn auch nicht formellen Endes. Wenn man vor Wahlen steht, das ist halt sozusagen die Achillesferse eines noch demokratisch gewählten Präsidenten. Und dann muss man gucken, dass man bei diesen Wahlen nicht eins auf die Mütze kriegt, und zwar gewaltig. Und ich denke, das hat eine Rolle gespielt. Europäer müssen also darauf gefasst sein, dass er in den Verhandlungen mit Dänemark respektive Grönland dann doch nochmal nachlegt. Und sollte er die Midterm-Wahlen nicht sehr dramatisch verlieren, dass er dann wieder sozusagen in dieser Frage unverwundbar ist.
Wenn wir jetzt auch nochmal auf die Woche zurückblicken in Davos, und dann haben wir natürlich auch noch die Worte von Kanzler Friedrich Merz im Ohr, der davor gewarnt hat, die transatlantische Freundschaft aufzugeben. Ist da jetzt wieder alles gut? Können wir so weitermachen wie bisher?
Nö, nichts ist gut. Ich meine, diese Aktionen bleiben in Erinnerung, auch in Verbindung mit früheren Erklärungen von Trump und natürlich jetzt der Veröffentlichung der neuen Verteidigungsstrategie der USA, in der man sagt, die Europäer müssen selber und allein Europa zumindest gegen konventionelle Angriffe verteidigen. Darauf bereitet man sich ja inzwischen auch vor, jedenfalls baut man diese Fähigkeiten hier auf. Nukleare Abschreckungskomponente ist das vorerst noch was anderes. Ich denke, die NATO, die mal wie in Stein gemeißelt dastand, ist jetzt ein in vieler Hinsicht papierenes Bündnis, das auch dazu einlädt, Russland zumal mal auszutesten, wie weit denn die Solidarität der USA mit den Europäern geht.
Ja, am Rande von Davos hat Trump ja dann wieder mal gegen NATO-Partner gestichelt und ausgeteilt. In Großbritannien zum Beispiel ist man ja jetzt sehr empört, nachdem Trump in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox die Leistungsbereitschaft